SRF 3.
Der Dschungel in Calais wird geräumt. Mehr als 6000 Flüchtlinge aus dem Lager werden auf ganz Frankreich verteilt, bis jetzt ohne Widerstand. In Aleppo wird wieder gekämpft. Die Waffenruhe hat der eingeschlossenen Bevölkerung in der syrischen Stadt nicht viel gebracht. Die CVP ist im Sinkflug. Die Mittepartei verliert auch bei den Wahlen in Basel-Stadt und im Aargau. Warum? Und das Wetter, heute ist es wechselhaft, morgen wird es dann regnen. Info 3, heute mit Karin Britsch. 18 Monate lang lebten sie in der Zeltstadt in Calais im Norden von Frankreich. Mehr als 6000 Flüchtlinge, vor allem aus Afghanistan, dem Sudan und Eritrea. Nun wird der sogenannte Dschungel aufgelöst. Anfang Jahr wurde bereits die Hälfte des Lagers abgerissen. Viele Flüchtlinge haben es seither verlassen. Jetzt müssen aber auch noch die Letzten gehen. Mehr als 1000 Polizisten stehen dafür im Einsatz. Frankreich-Korrespondent Charles Lieper.
Die ersten Busse verließen Calais kurz nach 8 Uhr heute Morgen. Die dort gestrandeten Flüchtlinge konnten zwischen zwei Regionen in Frankreich wählen, in denen sie in den kommenden Monaten untergebracht werden. Zu Hunderten standen sie am provisorischen Bushangar an, einige persönliche Gegenstände im Koffer oder Rucksack, welche Hilfsorganisationen in den letzten Tagen in großer Zahl verteilt hatten. Seit Wochen haben die Behörden und Hilfsorganisationen die Räumung vorbereitet. Das erklärt die relative Ruhe aller Beteiligten heute Vormittag. Die schwierigen hygienischen Verhältnisse im Lager von Calais, Spannungen unter den Flüchtlingen, der bevorstehende Winter, keine Aussicht nach Großbritannien zu gelangen, das hat viele Menschen überzeugt, eine Alternative ins Auge zu fassen. Diese sollen die Flüchtlinge in einem der rund 280 Aufnahmezentren finden. Dort wollen die Betreuerinnen und Betreuer versuchen, die Flüchtlinge zu überzeugen, in Frankreich ein ordentliches Asylgesuch zu stellen. Viele Flüchtlinge werden ihren Plan, nach Großbritannien zu gelangen, freilich nicht aufgeben. Frankreich bleibt für sie eine Zwischenetappe. Darum befürchten Hilfsorganisationen, dass sich kleine Gruppen von Migranten weiterhin in der Region um Calais verstecken werden, um sich mit oder ohne Schlepper in einen Lastwagen zu schmuggeln, um so den Ärmelkanal doch noch zu überqueren. Die kommenden Tage und Wochen werden nun zeigen, ob das Mahnmal Calais tatsächlich Geschichte werden kann, so wie sich das die französischen Behörden wünschen.
Nichts ging mehr online am Freitag im Osten der USA und zum Teil auch bei uns. Hacker haben eine Großattacke gestartet und dafür Kühlschränke und Videorekorder missbraucht. Die Hintergründe, die gibt's hier gleich. Zuerst aber zu Dominik Rolli und den Nachrichten.
Türkische Soldaten haben in Irak damit begonnen, Stellungen der Terrormiliz IS nahe Mosul anzugreifen. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim teilte mit, die Türkei habe auf Bitten kurdischer Peschmerga-Kämpfer eingegriffen, mit Artillerie und Panzerfeuer. Der irakische Premierminister Haider al-Abadi hat den türkischen Streitkräften mehrfach untersagt, an der Offensive auf Mosul teilzunehmen, zuletzt nach einem Treffen mit US-Verteidigungsminister Ashton Carter. Die Iraker schafften das alleine, sagte al-Abadi. Die Gefechte in der syrischen Großstadt Aleppo gehen weiter. Der russische Vizeaußenminister sagte, die Waffenruhe sei am Samstag zu Ende gegangen und vorerst sei keine weitere vorgesehen. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen teilte mit, während der mehrtägigen Waffenruhe sei keine Hilfe zur eingeschlossenen Bevölkerung von Aleppo gelangt. Die Lage sei zu unsicher gewesen. Zur Behandlung der Verletzten in der Stadt würden grundlegende Materialien fehlen. Im Streit um die Unterzeichnung des Freihandelsabkommens CETA zwischen der EU und Kanada hat die belgische Region Wallonien ihre ablehnende Haltung bekräftigt. Es sei nicht möglich, die Frist einzuhalten, die von der EU-Führung gestellt worden sei, sagte der wallonische Parlamentspräsident einem belgischen Fernsehsender. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat Belgien bis heute Abend Zeit für eine Entscheidung gegeben. Dann will er zusammen mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau entscheiden, ob der geplante EU-Kanada-Gipfel am Donnerstag stattfindet oder nicht. Bei dem Gipfel soll das Abkommen unterzeichnet werden. Die Aktie des Basler Agrochemiekonzerns Syngenta ist am Morgen vorübergehend mehr als 8% gefallen. Anleger fürchten offenbar, dass die Übernahme durch das chinesische Chemieunternehmen ChemChina scheitern könnte. ChemChina hatte bekannt gegeben, keine Zugeständnisse machen zu wollen. Dies, obwohl die Wettbewerbsbehörde der EU Bedenken angemeldet hatte. ChemChina hatte die Übernahme von Syngenta für 43 Milliarden Dollar im März angekündigt. Mehrere Wettbewerbsbehörden müssen aber noch zustimmen. In Teilen der Stadt Zürich ist am Vormittag zeitweise der Strom ausgefallen. Betroffen waren vor allem Wiedikon und das Werdgebiet. Nach einer Stunde funktionierte die Stromversorgung wieder. Später brach sie aber laut dem Elektrizitätswerk der Stadt Zürich erneut zusammen. Betroffen sind demnach die Stadtkreise 4, 5 und 10. Die Ursache der Stromunterbrüche ist unklar. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.025 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 0,824 gehandelt, der Dollar zu 99 Rappen 41. Das Wetter. Im Süden und am Nordrand der Schweiz ist es oft bewölkt und lokal fällt Regen. In den anderen Regionen ist es trotz Wolken oft sonnig, bei 12 bis 16 Grad mit Föhn bis 22 Grad.
Info 3 Mittag.
Nach der Niederlage bei den nationalen Wahlen vor einem Jahr hat Gerhard Pfister das Zepter bei der CVP übernommen. Die Mitte-Partei auf Kurs bringen, das war sein Ziel. Aber bis jetzt harzt es damit. Bei den Wahlen in Basel-Stadt und im Aargau hat die CVP am Wochenende erneut verloren. Wie reagiert der CVP-Chef jetzt darauf? Inlandredaktor Lukas Schmutz hat bei ihm nachgefragt.
Nein, natürlich ist Gerhard Pfister nicht zufrieden, doch angesichts der Prognosen sei er auf sehr viel Schlimmeres vorbereitet gewesen.
Ich stelle aber fest, dass die Vorausschauen bei beiden Kantonen für die CVP äußerst schlimm waren und sehr viel schlimmer, als sie jetzt herausgekommen sind. Das konnten wir abwenden durch einen engagierten Wahlkampf.
Seit einem halben Jahr führt Pfister die CVP. Deshalb sagt er, es sei ganz klar zu früh, um seinen Reformprozess jetzt schon zu beurteilen. Immerhin habe er
Medienaufmerksamkeit generiert wie noch selten. Wir haben Debatten lanciert, wir haben Debatten bestimmt. Das ist für eine Mittepartei schon ein großer Erfolg und diesen Weg werden wir fortsetzen.
Zum Beispiel hat Pfister eine Wertedebatte lanciert und versucht, die christliche Tradition der Partei neu zu beleben. Der Politologe Daniel Boxler hat allerdings Zweifel, ob das funktionieren kann.
Das Erfolgsmodell der CVP in den letzten 100 Jahren, sich an der katholischen Identität zu orientieren, ist ein Auslaufmodell, aber ein Ersatz ist nicht gefunden.
Pfister will an der Wertediskussion festhalten, um sich vor allem gegenüber der SVP abzugrenzen.
Es geht darum, dass wir die Ärmste und Sorgen und die Nöte der Bevölkerung aufnehmen, dass wir sie thematisieren und dass wir eigenständige Antworten dazu finden.
Und Politologe Boxler meint, in den konservativen Stammlanden der CVP könnte das durchaus erfolgreicher ausfallen als jetzt in Basel oder im Aargau.
Es wäre schon sehr spannend zu sehen, wie dieser Kurs in Stammlanden der CVP abschneidet.
Auf die Stammlande setzt Pfister auch aus einem zweiten Grund. Er will die CVP auch noch stärker als Wirtschaftspartei positionieren.
Die CVP ist mindestens in den Stammlanden schon lange eine Wirtschaftspartei. Sie steht der Wirtschaft und dem Gewerbe sehr nahe. Es geht auch hier, auch in Abgrenzung zur FDP, nicht darum, ein Thema nicht zu behandeln, nur weil eine andere Partei es behandelt.
Doch ob Wertediskussion, Wirtschaftspolitik oder auch die Europafrage, das Grunddilemma der CVP bleibt. Der Politologe Daniel Boxler beschreibt es so.
Es ist klar, dass die CVP unter Druck steht von beiden Seiten und egal was sie macht, sie wird auf der einen oder anderen Seite gewisse Wähler enttäuschen müssen.
Pfister will sich Zeit lassen, um im Druck von links und rechts zu bestehen. Für ihn sind die eidgenössischen Wahlen 2019 der eigentliche Prüfstein. Doch bis dahin wird er Zwischenerfolge brauchen, namentlich bei Kantonswahlen in den Stammlanden. Im November beispielsweise wählt Freiburg. Das wird der nächste Pfister-Test.
Info 3 Mittag.
Hackerangriff in den USA. Am Freitag wurde das halbe Netz an der Ostküste lahmgelegt. Internetdienste wie PayPal, Spotify, Netflix wurden attackiert. Spürbar war das auch bei uns in der Schweiz. Und betroffen waren auch Zeitungsseiten, Überwachungskameras, Spielzeuge mit Computerchips oder digitale Videokameras. Ich habe Jürg Tschirn von unserer Digitalredaktion gefragt, was war da los?
Es handelte sich um eine sogenannte DDoS-Attacke, das steht für Distributed Denial of Service. Das ist technisch eigentlich ein recht simpler Angriff. Konkret werden Server mit derart vielen unnützen Anfragen überlastet, dass die Webseiten dahinter dann für normale Nutzer nicht mehr erreichbar sind. Und die unnützen Anfragen, die gingen in diesem Fall von Geräten aus, die ans Internet angeschlossen sind, wie Kühlschränken zum Beispiel oder auch Videorekorder, Überwachungskameras, also Geräte, die dann das sogenannte Internet of Things bilden.
Also wir haben es da mit einer ganz neuen Dimension von einem Hackerangriff zu tun.
Ja, in der Regel werden eigentlich PCs für solche DDoS-Attacken benutzt. Also ein Heer von Computern, die mit Schadsoftware infiziert sind und von Hackern dann aus der Ferne gesteuert werden können. Die DDoS-Attacke am Wochenende war allerdings nicht die erste, für die auch das Internet of Things zum Einsatz kam. Schon vor einem Monat wurde der Computersicherheitsforscher Brian Krebs so angegriffen und kurz danach machte der Hacker den Code öffentlich, den er für den Angriff gebraucht hatte. Also jedermann mit entsprechenden Kenntnissen, und die müssen nicht einmal so hoch sein, jedermann könnte nun selber so eine Attacke orchestrieren.
Es ist ja einigermaßen erstaunlich, dass man einen Kühlschrank für die Weiterverbreitung benutzen kann. Wer steckt denn dahinter und was wollen diese Hacker überhaupt?
Das ist beides im Moment noch nicht bekannt. Also man weiß nicht, wer es war und auch nicht, ob der Angriff zum Beispiel mit erpresserischen Forderungen verbunden war. Ein Vertreter der amerikanischen Sicherheitsbehörden, es waren ja amerikanische Webseiten betroffen, wird zitiert mit der Vermutung, es hätte sich bloß um Internetvandalismus handeln können. Das ist durchaus möglich, denn dank dieser Schadsoftware braucht es nicht mehr die Ressourcen, die für einen großen klassischen Angriff nötig waren. Also es könnte tatsächlich einfach ein einzelner Hacker oder eine Gruppe von Hackern gewesen sein, die da mal ausprobierten wollten, was machbar ist.
Wenn es aber so einfach ist, das halbe Netz lahmzulegen, dann können diese Hacker ja auch uns, Sie und mich, attackieren. Also Stichwort Elektronik im Auto.
Ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, dass das, was ans Internet angeschlossen ist, über das Internet kommuniziert, auch aus dem Internet angegriffen werden kann und dass kein solches System für immer sicher ist. Die Elektronik im Auto ist ein extremes Beispiel, obschon es auch da schon Fälle gab, wo Hacker sich Zugriff verschaffen konnten. Man muss einfach hoffen, dass die Hersteller sich dieser Gefahr bewusst sind, also gerade die Autohersteller sich große Mühe geben, sich gegen einen solchen Angriff zu schützen.
Also teilweise ist man ausgeliefert, aber gibt es eine Möglichkeit, sich zu Hause überhaupt zu schützen vor sowas?
Das Problem ist, dass man sich oft selbst gar nicht bewusst ist, dass das eigene Gerät nun für einen DDoS-Angriff benutzt wird. Also man merkt es selber nicht, weil das Gerät weiterhin ganz normal funktioniert. Weil man eben nicht so einfach wie bei einem PC sehen kann, was mit einem Gerät gerade los ist, weil es keine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche hat. Wer verhindern will, dass ein Gerät von einem Angreifer in Beschlag genommen wird, gerade auch, weil ein Angreifer natürlich das Gerät auch gegen einen selber brauchen könnte, zum Beispiel einen dann mit der eigenen Videokamera ausspionieren könnte. Wer das verhindern will, der muss unbedingt einen eigenen Benutzernamen und Passwort setzen, also nicht die vom Hersteller vorgegebenen Einstellungen verwenden und auch schauen, dass sein Gerät mit Software-Updates immer auf dem neuesten Stand bleibt.
Sagt und empfiehlt unser IT-Redaktor Jürg Tschirren. Hier im Info 3 am Mittag. Uns gibt's heute Abend wieder um 17 Uhr live. Verantwortlich heute Miriam Knecht und Karim Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.